Als Kind habe ich gern beim Bau unseres Hauses mitgeholfen. Erinnere mich noch dran, vor allem so im letzten Jahr, bevor ich eingeschult wurde. Da habe ich die Freiheit noch mal richtig genossen, auf dem Bau sein zu dürfen und nicht in der Schule sein zu müssen. Und an zwei Stationen erinnere ich mich noch besonders auf der Baustelle, besonders lebhaft. Einmal, da wurden die Treppenstufen im Treppenhaus verschalt und es war eine sehr komplizierte Stelle, so eine Kurve, die im Treppenhaus eingebaut werden musste. Da hat man das dann verschalt mit einem ganz komplizierten Bretteraufbau. Die Maurer haben sich lange gequält und dann endlich eine Lösung gefunden. Und jetzt sollte das Ganze so richtig fest werden. Und da komme ich mit einem gewissen Schwung dazwischen, trete versehentlich genau auf das falsche Brett und die ganze Konstruktion kracht zusammen. Ein Aufschrei der Maurer. Zweite Episode. Es war immer ein besonderes Fest, wenn wegen irgendwelcher Arbeiten ein Gerüst an das Haus gestellt werden musste. Da konnte man ja herrlich drauf rumklettern. Und so ein Festtag war wieder mal. Ich bin übers Gerüst gerannt. Sie können sich vorstellen, gestolpert, ausgerutscht. Und auf einmal hing ich kopfüber mit dem Kopf nach unten in dem Gerüst. Glücklicherweise hing ich drin und bin nicht weiter gestürzt. Daran wird deutlich, A, beim Bau kann man grobe Fehler machen. Und B, beim Bau kann man ziemlich in Gefahr geraten. Und beides gilt auch für den Bau der Gemeinde. Dabei kann man grobe Fehler machen und dabei kann man ziemlich in Gefahr geraten. Und dennoch hat der Herr Jesus garantiert, dass sein Gemeindebau in dieser Welt immer weitergehen wird. Er hat gesagt, ich baue meine Gemeinde, Matthäus 16, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und der Herr Jesus hat sich selbst als den Eckstein im Bau seiner Gemeinde bezeichnet, auf den der ganze Bau zuwächst, von dem der ganze Bau zusammengehalten wird. Er ist der Eckstein, er ist der Bauherr. Und 1. Petrus 2 beschreibt die Gemeinde als Haus der lebendigen Steine. Wenn Petrus sagt, auch ihr als die lebendigen Steine bauet euch zum geistlichen Hause. Heute dürfen wir dankbar zurückblicken auf 10 Jahre Baustelle bekennende evangelische Gemeinde. Bruder Nordsieg hat es schon gesagt, offizieller Geburtstag ist der 17. Juni gewesen und dieses Jubiläum fällt nun ziemlich genau auf unser Pfingstfest. Wir feiern also den Geburtstag unserer Ortsgemeinde am Geburtstag der Weltgemeinde. Und das, liebe Geschwister, ist sehr symbolträchtig. Wir dürfen Teil eines weltweiten Projektes sein, wir hier, dessen Bauleiter kein anderer als der Herr Jesus selbst ist. Eine große Ehre für uns. Und wenn wir jetzt alle unsere gemeindlichen Baugeschichten aus den letzten 10 Jahren erzählen würden, und ein wenig davon wird Bruder Carsten Otto ja nach dem Mittagessen für uns tun, dann gäbe es viel zu berichten. Viel von Freude, viel von Überraschungen, viel von stärkenden Begegnungen, aber auch viel von Widerständen. Beim Bauen kann man in Gefahr geraten. Das hatte der Herr Jesus seinen Bauleuten schon angekündigt. In Lukas 22, 31 sagt er zu Petrus, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Siehe, siehe, Simon, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen, euch durchzuschütteln. Ich habe für dich gebeten, fügt der Herr gleich hinzu, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Jesus lässt das offensichtlich manchmal zu, dass wir so durchgerüttelt werden. Auch als seine Gemeinde durchgeschüttelt werden. Und nicht etwa, weil er nicht stark genug wäre, das zu verhindern. Er könnte das mit einem Wort verhindern. Er könnte jeden Widerstand, sobald der sich anbahnt, sofort mit einem Wort zum Schweigen bringen. Das wäre für unseren Herrn keine Schwierigkeit. Aber er lässt es offensichtlich manchmal zu, weil wir in diesen Druckzeiten meistens geistlich wachsen. Und zwar als Gemeinde wachsen und auch als einzelne Christen wachsen. Und unser Herr gibt uns hier in seinem Wort nun eine klare Anleitung und Ermutigung immer wieder, wie wir durch solche Widerstandszeiten auch hindurchkommen. Zum Beispiel durch das Vorbild von Nehemia. Der stand auch an einer schwierigen Bauaufgabe, der erlebte Widerstände über Widerstände über Widerstände. Und er wurde wunderbar bewahrt. Und darum wollen wir uns heute Morgen diese berühmte Baugeschichte aus dem Alten Testament anschauen. Diese Nehemia-Person hat uns in den zurückliegenden Jahren auch immer wieder beschäftigt, in der Bibelstunde, bei den Bibeltagen, der Bau der Stadtmauer von Jerusalem. Und wir haben darin manche Hilfe immer wieder auch für unseren eigenen Weg finden dürfen. Und so wollen wir uns nun anschauen, mit welcher Strategie Nehemia diesen Widerständen begegnet. Und die Überschrift zu dieser Predigt lautet Nehemias dreifache Doppelstrategie. Nehemias dreifache Doppelstrategie oder wie man Widerstände überwindet. Sie finden den Predigttext in unserem schönen Gottesdienstbegleitblatt auf der mittleren Seite. Ich denke, da haben Sie alle den Text auch gut lesbar vor sich und können das mitverfolgen. Es geht voran. Im Jahr 445 vor Christus. Israel ist wieder im Land. Israel baut die Stadtmauer im Auftrag Gottes. Nehemias Leute sind fleißig am Bauen, jeder an seinem Platz. Langsam kommt die Sache so richtig in Schwung. Aber es gibt auch genügend Gegner. Und je erfolgreicher der Mauerbau voranschreitet, umso aggressiver werden diese Gegner. Umso mehr fühlen sie sich offensichtlich von Gottes Volk provoziert. Und daran, liebe Geschwister, hat sich bis heute nichts geändert. Wenn Gott seine Gemeinde baut, wenn es erkennbar vorangeht, dann bleibt der Teufel nicht lange untätig. Wo geistliches Leben wächst, regt sich immer auch Widerstand. Und unsere Vorfahren haben das ja in diesem berühmten Satz gefasst, wo Gott seine Kirche baut, baut der Teufel seine Kapelle daneben. Da stand offensichtlich viel Erfahrung dahinter. Und wir könnten auch sagen, wo Gott eine Mauer baut, sind die Heckenschützen des Teufels gleich um die Ecke. Also wenn Sie Widerstände erleben, freuen Sie sich und machen Sie sich klar, dass das offensichtlich normal ist, dass es dazugehört zum Gang und zum Weg der Gemeinde unseres Herrn. Auch Nehemias Gegner zünden nun eine erste Stufe ihres Widerstandes und das finden wir in den Versen 33 bis 35. Sie haben hier den Text abgedruckt nach der Luther-Übersetzung. Ich werde ab und zu auch einige Verse nach der Menge-Übersetzung zitieren. Das können Sie dann gut miteinander vergleichen. Als nun aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Sanballat war der Statthalter von Samaria, wahrscheinlich ein Moabiter. Tobia war der Statthalter der Region östlich des Jordans. Die beiden haben sich schon länger, wenn man so will, als die Spezialfeinde Nehemias erwiesen. Das können wir schon in Kapitel 2, in Vers 10 sehen. Da wird von den beiden gesagt, als sie hören, dass Nehemia kommt, um zu bauen, dass ihnen das überhaupt nicht gefällt. Als sie das hörten, Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht, da verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Das hat ihnen von Anfang an nicht gepasst. Und so versuchen sie auch hier dem Nehemia so gut wie möglich zu widerstehen. Sie fürchten um ihre Macht, sie sehen ihre eigenen Kreise gestört. Sie wollen nicht, dass Israels Lage stabilisiert wird. Und deshalb zünden sie die erste Stufe des Widerstandes mit dem Mittel der psychologischen Kriegsführung. Das ist hier ganz deutlich. Sie wollen durch ihren Spott die Israeliten einschüchtern, deswegen machen sie ihren Spott auch öffentlich. Das Volk soll ruhig wissen, wie lächerlich man sie darzustellen versucht. Das soll ihren Kampfesmut ruhig von vornherein eindämmen und wenn möglich brechen. Aber schauen Sie, die Taten von Sanballat und Tobias strafen ihre Worte Lügen. Denn sie beweisen im Grunde genommen damit nur, wie ernst sie Nehemia nehmen und seine Leute. Es ist besser, unsere Gegner halten es für notwendig, gegen uns zu kämpfen, als sie glauben, es sich leisten zu können, uns einfach nur links liegen zu lassen. So ist es auch hier. Und jetzt sehen wir mal, wie klar und entschieden Nehemia auf diese psychologische Kriegführung reagiert. Vers 36. Höre, unser Gott, sagt er, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen. dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Lande, in das man sie gefangen hat. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Und dann geht es weiter, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Das ist die erste Doppelstrategie, die wir hier bei Nehemia finden. Sie ist ganz berühmt, diese Strategie. Sie hat eine berühmte Formulierung und sie lautet schlichtweg, bete und arbeite. Ora et labora lautet die lateinische Formulierung. Beten und arbeiten, das ist die erste Doppelstrategie gegen den Widerstand. Und man beachte die Reihenfolge. Es beginnt natürlich mit dem Gebet. Am Anfang steht das Beten. Wie reagieren wir, wenn wir in Notsituationen kommen? Entfalten wir gleich eine hektische Aktivität oder falten wir erst einmal die Hände, um unserem Herrn alles anzubefehlen? Das ist die erste Doppelstrategie gegen den Druck, beten und arbeiten. Nehemia wendet sich sofort an Gott. Und ihm geht es hier überhaupt nicht um persönliche Rache, sondern es geht ihm auch nicht um verletzte Gefühle. Es geht ihm um Gott, um Gottes Werk. Darum sagt der Herr, greif ein. Lass ihn das nicht durchgehen. Es geht ihm nicht darum, dass er persönlich hier irgendwie beleidigt wäre, sondern sehen Sie die Begründung in Vers 37 am Ende. Er sagt, sie haben die Bauleute gelästert, nicht sie haben mich gelästert. Sie haben die Bauleute gelästert. Sie haben den Bau deines Volkes behindert. Sie haben Gottes Mitarbeiter beim Wiederaufbau verspottet. Und Nehemia macht mit diesem Gebet deutlich, Herr, das soll doch bitte nicht folgenlos bleiben. Er nimmt nicht selbst die Vergeltung in die Hand. Er weiß, dass das Gottes Aufgabe ist, für seine Ehre einzutreten. Gottes Aufgabe ist, für sein Volk einzutreten. Gottes Aufgabe ist, für seine Gemeinde einzutreten. Und darum bittet Nehemia, dass das geschieht. Als wollte er sagen, Herr, du siehst doch, was diese Leute tun. Sie lästern und verspotten deine Mitarbeiter, dein Werk, letztlich dich selbst, Herr. Nimm du dich bitte der Sache an. Sei du der Richter über das Tun dieser Leute. Herr, du wirst für deine Ehre selber einstehen. Denn vor dir sind wir Menschen wie Gras, das heute blüht und morgen vergeht. Herr, lass diese Ungeheuerlichkeit nicht folgenlos bleiben. Lass uns nicht hilflos bleiben in dieser Notsituation. Bitte nimm uns in deine Hand und greife du ein. Beten. Er schreit seine Not dem Herrn entgegen. Der Missionar Friedemann Wunderlich hat einmal gesagt, wenn wir den Teufel erschrecken wollen, dann müssen wir nur eine Gebetsgemeinschaft abhalten. Und in einem alten Vers heißt es entsprechend, Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache Heilige knien. Beten, das ist der erste Teil dieser ersten Doppelstrategie. Und dann wird weitergearbeitet. Und das macht der Text hier auch deutlich. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Wir hören nicht auf. Es geht weiter, wenn auch unter Druck. Wir bleiben an Deck. Wir bleiben an unserer Aufgabe dran. Wir würden heute vielleicht dieses Sprichwort zitieren, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir gehen voran im Vertrauen auf die Hilfe des Herrn. Und das ist ganz wichtig, diese Doppelstrategie, beten und arbeiten. Und in so einer Situation weiterzuarbeiten, das erfordert auch Disziplin. Das ist nicht einfach. Wenn die Sonne scheint, dann arbeitet sich's leicht. Wenn alle fröhlich und guter Laune sind, wenn es sichtbar vorangeht, dann hat keiner Probleme damit zu arbeiten. Wenn einem alle auf die Schulter klopfen, die Mahlzeiten regelmäßig und reichlich sind und die Pausen lang genug, dann gibt es keine Probleme. Nehemia und seine Leute aber lassen sich auch in dieser Drucksituation nicht ablenken. Sie knicken nicht ein, sondern sie setzen im besten Sinne stur und unbeirrt ihre Arbeit fort. Beten und arbeiten, das ist so wichtig. Auch in vielen kleinen Bereichen der Gemeinde, wo man manchmal merkt, es geht nur stockend voran. Wie viel Liebe und Mühe kostet der Aufbau einer Kinderarbeit? Wie viel Liebe und Mühe und Geduld kostet der Aufbau eines Jugendkreises? Wie viel Beharrungsvermögen ist nötig, um einen biblischen Unterricht auf den Weg zu bringen und Besuchsdienst und was nicht alles dazu gehört. Es ist oft Kleinarbeit. Es gibt Rückschläge. Es gibt Tage, da ist man entmutigt und sagt, ach, jetzt hat der nicht das getan, was ich erhofft hatte, und jener ist von der Fahne gegangen. Bete und arbeite. Lass dich nicht beirren, bleib treu. Mach einfach weiter. Wenn du überzeugt bist, dass es des Herrn Wille ist, dass du diesen Dienst tust, mach einfach weiter. Und es geht weiter. Und das ist das Schöne, was hier in Vers 38 steht. Schauen Sie, wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut. Man sagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. In gewisser Hinsicht kann man das auch hier beobachten. Es geht weiter, es geht voran. Gott schenkt dann schon immer zum rechten Zeitpunkt die nötige Ermutigung, wenn sie dran ist. Und natürlich bleibt diese Entwicklung den Gegnern nicht verborgen. Sie sehen, dass ihre Strategie der psychologischen Kriegführung nicht so richtig zu greifen scheint. Und da überlegen sie sich die zweite Stufe ihres Widerstandes. Sie holen jetzt die härtere Keule raus. Sie planen als nächstes einen gewaltsamen Überfall. Und sie sorgen dafür, dass das auch durchsickert. Kapitel 4. Am Anfang. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschduditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Sie merken also, dass ihre erste Strategie nicht gegriffen hat. Und sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott. Eine bunte Koalition der Angreifer hat sich da zusammengetan. Sie kommen aus allen vier Himmelsrichtungen. Sanballat, der Samaritaner aus dem Norden, Tobia, der Ammoniter aus dem Osten, dem Ostjordanland, die Araber aus dem Süden, die Kämpfer aus der Stadt Asdod aus dem Westen. Sie nehmen Jerusalem von allen Seiten in die Zange, umzingeln die Stadt. Und sie wollen diesmal mit dem Überraschungseffekt arbeiten. Unsere Widersacher aber sagten, Vers 5, sie sollten nichts merken und nichts sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie totschlagen und dem Bauen ein Ende machen. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Und wie reagiert Nehemia? Sehen Sie hin, mit genau der gleichen Strategie wie oben. Beten und arbeiten. Da heißt es in Vers 3, da beteten wir zu unserem Gott und stellten, und dann kann man wörtlich übersetzen, zum Schutz vor ihnen, bei Tag und bei Nacht wachen gegen sie auf. Wieder das gleiche Grundprinzip. Wir beten und wir tun was. Arbeiten bedeutet in diesem Falle Wachen aufstellen, die Bauarbeit klug absichern. Ein Schwärmer hätte an dieser Stelle gesagt, na ja, lass uns mal beten und der Herr wird sich schon drum kümmern, wie das praktisch weitergeht. Und genau das machen sie hier nicht. Sie beten und sie handeln strategisch klug. Sie stellen Wachen auf und Nehemia beschreibt dann in Vers 7, wie das geschieht. Da stellte ich hinter der Mauer an den tieferen Stellen das Volk, also wo die Mauer noch nicht so hoch war, das Volk nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen auf. Die Leute werden also eingeteilt, je nach Stammeszugehörigkeit und bekommen dann dort ihren Arbeitsplatz zugewiesen. Wachsam sollen wir sein. Beten und wachsam sein. Und das ist ja auch das Thema des ersten Timotheusbriefes, der uns zurzeit in unserer Predigtreihe beschäftigt, wo Paulus immer wieder sagt, seid wachsam. Wacht im Gemeindebau, habt Acht auf die Lehre. Schützt eure Gemeinde vor falschen Einflüssen. Passt auf, dass sich nicht Wahrheit und Unwahrheit miteinander vermischt. Habt Acht auf die Lehre. Habt doch Acht auf Menschen, wenn jemand sich dran macht, andere zu verunsichern. Andere wegzuziehen von der Wahrheit, Misstrauen zu säen, dann lasst das nicht einfach laufen. Seid wachsam, betet und wacht, beten und arbeiten. So zeigt es uns Paulus in 1. Timotheus das ganze Buch hindurch im Grunde genommen. Und so sehen wir es auch hier. Und nun taucht aber ein weiteres Problem auf. Bisher hatten sie sich ja gut geschlagen, aber der ständige Druck zermürbt irgendwann. Irgendwann geht es an die Substanz. 52 Tage dauert dieser Mauerbau ja insgesamt. Jetzt ist etwa Halbzeit. Die ersten 4 Wochen etwa sind rum. Und was passiert? Es passiert, was kommen muss. Die Kräfte erlahmen. Das Tempo fordert seinen Tribut. Und dann dann machen ständig neue Gerüchte die Runde, nämlich, dass man bald wohl mit einer gewaltsamen Attacke rechnen müsse. Und jetzt wird es kribbelig. Vers 4. Aber die Judäer erklärten, die Kraft der Lastträger ist erschöpft und des Schuttes ist zu viel. Wir sind nicht mehr imstande, an der Mauer zu arbeiten. Irgendwann wurde es zu viel. Den Schutt wegräumen, die Ziegel herstellen, die Steine behauen, die Balken einziehen. Wie lange soll das noch gehen? Und dann diese seelische Belastung, die Angst um die eigene Familie, die Last der Verantwortung, die Sorge, ob es reichen wird. Und das alles lastet und lastet und lastet. Und dann kommen eben diese Gerüchte dazu. Vers 6, als nun die Juden, die in ihrer Nachbarschaft wohnten, also in den umliegenden Gebieten, herbeikamen und es uns wohl 10-mal sagten aus allen Orten, von denen sie ab und zu gingen. Also, die sagten, es braut sich was zusammen, Leute. Die werden kommen, sie werden kommen. Und dann kamen die Nächsten aus dem Umland und sagten, habt ihr gemerkt, die sammeln ihre Truppen, es wird langsam ernst. Und der Druck wird größer und die Angst wird größer und die Spannung. Und natürlich einerseits hält die Angst wach. Angst kann uns wach halten, aber Angst kann uns auch lähmen. Angst macht die Arbeit nicht leichter. Die Situation ist wieder kritisch. Und was macht Nehemia? Geleitet von Gottes unsichtbarer Hand macht Nehemia genau das Richtige. Erst stellt er die Wachmannschaften auf, Vers 7. Und danach, das ist so bewegend, sehen Sie hin, hält er eine kleine Rede. In diesen Versen 8 bis 9, er weiß genau, er muss jetzt etwas sagen. Er muss sie jetzt ermutigen. Und hören Sie, was er sagt ab Vers 8. Als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenket an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Fürchtet euch nicht und kämpft. In dieser Rede, da entdecken wir die zweite Doppelstrategie, die Nehemia selbst anwendet und die er seinen Leuten aufs Herz legt. Die erste lautete, beten und arbeiten. Und die zweite Strategie, mit der wir gegen Widerstände vorgehen können, lautet Vertrauen und Kämpfen. Vertrauen und Kämpfen. Wir können uns vorstellen, wie sich die Leute hier um Nehemia sammeln. Auch Frauen, Jugendliche, Kinder werden dabei gewesen sein. Das Volk nach seinen Geschlechtern steht hier und er sieht ihre Furcht. Und er weiß auch, er muss jetzt sehr ehrlich sein. Er kann nicht einfach nur eine verharmlosende Parole ausgeben und sagen, ach Leute, es wird schon werden und es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Er muss jetzt Klartext reden und er muss auf ihre Angst eingehen. Aber er muss ihnen auch feste Hoffnung geben können, die sie jetzt durchträgt. Und so sagt er das hier ganz offen. Er sagt, fürchtet euch nicht vor Sanballat, vor Tobia, vor Geshem, den Araber und den ganzen Kriegern aus Asdod. Ich weiß, ihr fürchtet um euer Leben. Ihr fürchtet noch viel mehr um das Leben eurer Lieben. Ihr habt Angst vor betrunkenen, marodierenden Soldaten. Und es stimmt, die Bedrohung ist da. Und es wird einiges geplant gegen uns. Das ist wahr, das können wir nicht wegdiskutieren. Aber bitte schaut jetzt nicht nur auf das Schreckliche, sondern richtet euren Blick auf den lebendigen Gott, der groß ist und stark und allmächtig. Und er wird uns durchbringen. Und dann kämpft für eure Leute und kämpft vor allem für die Sache Gottes. Sehen Sie, das ist das wichtigste Wort hier in Vers 8. Gedenkt an den Herrn, den großen Gott. Je größer die Gefahr, liebe Gemeinde, umso stärker der Druck. Und je stärker der Druck, umso mehr müssen wir aufpassen, dass er uns nicht lähmt, dass wir uns nicht bannen lassen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Dass wir nicht vergessen, wie groß der heilige Gott ist, der noch allemal stärker ist als jeder Druck, den Menschen entfalten können. Und dann gibt es nur eine Hilfe, der Blick zu diesem Herrn. Bedenke, wer er ist. Wir brauchen eine solide Lehre über Gott, über Gottes Macht, Gottes Heiligkeit, Gottes Stärke. Und dass er uns all dieses nahegebracht hat in seinem starken, heiligen, allmächtigen Sohn Jesus Christus. Lasst uns auf Gott sehen in der Gefahr. Vertrauen und kämpfen. Das ist diese Doppelstrategie. Bedenke, was dieser Gott für dich getan hat, wie er sich dir offenbart hat in seinem Wort. dass er sich immer als der Treue erwiesen hat. Vergiss das nicht. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieser Blick zum Herrn steht immer frei. Gedenkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Und dann steht es in Vers 14 nochmal. Unser Gott wird für uns kämpfen, sagt Nehemiah. Habt keine Angst. Zuckt nicht zurück. Gebt nicht klein bei. Unser Gott wird für uns kämpfen. Also, das ist die zweite Doppelstrategie. Vertrauen und kämpfen. Beten und arbeiten war die erste. Vertrauen und kämpfen ist die zweite. Und Vertrauen bedeutet auch, dass ich eine Situation, eine Sache, die ich selber momentan nicht lösen kann, wirklich an den Herrn abgebe. Martin Luther hat dazu ein großartiges Wort gesagt. Er hat gesagt, viele Dinge habe ich in der Hand gehalten und habe sie alle verloren. Aber alles, was ich in Gottes Hände gelegt habe, das besitze ich immer noch. Verstehen Sie, das ist die sicherste Vorgehensweise. Vertrauen, leg es in Gottes Hand. Es wird dir zu schwer. Du überblickst es nicht. Du kannst es auch nicht jetzt in einem Hauruck-Verfahren einfach durchziehen. Leg es in Gottes Hand. Alles, was ich in Gottes Hände gelegt habe, das besitze ich immer noch. Vertrauen und kämpfen. Und dieses Vertrauen zu Gott führt eben nicht zu Passivität. Führt eben nicht dazu, dass wir uns zurückziehen in unsere selbstgewählten Katakomben. Führt eben nicht dazu, dass wir sagen, na ja, jetzt warten wir einfach mal nur ab und sehen zu. Sondern der Blick auf den Herrn macht uns stark für den Kampf. Das ist die Wahrheit. Denkt an den Herrn und kämpft, sagt Nehemiah. Und damit fordert er natürlich nicht zur Gewalt auf, aber er sagt, wenn sie kommen, die Gegner, dann müsst ihr euren Kopf hinhalten. Und ich denke, es ist auch für uns wichtig, dass wir das hören, damit wir nicht in diese falsche Alternative tappen, in die man so schnell hineingehen kann, in diese Falle, dass man sagt, ja, die einen sagen, vertrauen und lass alles liegen, und die anderen sagen, nein, du musst kämpfen, kämpfen, kämpfen. Aber es gehört zusammen. Nur wer dem Herrn vertraut, wird wirklich für ihn kämpfen können. Und nur wer sich mit ganzer Hingabe im geistlichen Kampf einsetzt, der bewährt auch das Vertrauen zu dem Herrn. Ihr Lieben, wir dürfen das nicht auseinanderreißen lassen. Der englische Theologe William Gurnall aus dem 17. Jahrhundert, Gurnall, ist kein so sehr bekannter Name. Der hat es folgendermaßen sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, im Himmel werden wir nicht mehr in der Waffenrüstung, sondern in herrlichen Roben erscheinen. Aber hier muss die Rüstung Tag und Nacht angezogen werden. Wir müssen darin gehen, arbeiten und schlafen. Sonst sind wir keine treuen Soldaten Jesu Christi. Zitat Ende. Und auch für uns Jünger des Herrn ist der Kampf einfach der Normalfall. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist natürlich ein absolut gewaltloser Kampf. Das ist ein geistlicher Kampf, den wir zu kämpfen haben. Das hat nichts mit dem Dschihad zu tun. Aber dieser geistliche Kampf, dieser Einsatz für den Herrn, der richtet sich auch nicht gegen andere. Er kämpft um andere, für andere. Er will sie mit Liebe gewinnen. Aber er muss darum dem Falschen und dem Bösen auch in der Wahrheit widerstehen. Und der christliche Kämpfer ist dabei immer eher bereit, Gewalt zu erleiden, als jemals Gewalt auszuüben. Aber der Kampf ist der Normalfall, ihr Lieben. Und das ist, denke ich, unser Problem, dass wir dazu neigen, dass wir diesen Reflex haben, uns am liebsten aus dem Kampf rauszuziehen. Das ist unser Reflex, weil wir unsere Ruhe haben wollen. Weil wir möglichst nicht ins Kreuzfeuer geraten wollen. Weil wir ein stark ausgeprägtes Harmoniebedürfnis haben. Und deswegen gibt es diesen Reflex, uns dem Kampf zu entziehen. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein führender Sprecher und Repräsentant der Evangelikalen, nämlich der Allianzvorsitzende Jürgen Werth, sich zu diesem wirklich theologisch grausamen Kirchentag, der ein Sammelsurium schlimmster Irrlehren war, in einer Weise geäußert hat, dass er gesagt hat, ach, bei diesem Kirchentag konnte man in Ruhe und fair über alle Dinge diskutieren und wir Evangelikalen waren dabei auch keine Randgruppe. Also nach dem Motto, es war nicht ganz so hervorragend, aber es war auch nicht schlimm und wir können uns durchaus mit diesem Kirchentag arrangieren. Das ist die Message, die einer der führenden Sprecher der Evangelikalen als Bilanz dieses wirklich theologisch hanebüchenen Kirchentages formuliert hat. Wir haben die Tendenz, uns herauszuziehen aus dem Kampf. Und Nehemiah macht deutlich, wenn du treu bauen willst, dann musst du bereit sein, zur Ecclesia Militans zu gehören, zur kämpfenden Gemeinde. Und das haben die alten Theologen deutlich gemacht. Es gibt nur zwei Bereiche der Gemeinde, haben wir hier schon mal gesagt. Es gibt die Ecclesia Militans und die Ecclesia Triumphans. Die Ecclesia Militans ist die kämpfende Gemeinde und zu der gehören alle Christen, die noch hier auf dieser Erde leben. Und die Ecclesia Triumphans ist die triumphierende Gemeinde und zu der wird man erst gehören, wenn man im Himmel ist, beziehungsweise wenn man bei Gott ist in der Ewigkeit. Also wer nicht zur Ecclesia Triumphans gehört, auf Deutsch, wer hier noch lebt, der gehört nach dieser Grundzuordnung zur Ecclesia Militans, weil es gar nicht anders geht. Auch bei Nehemia lernen wir diese Doppelstrategie, Vertrauen und Kämpfen. Kämpfen, das heißt nicht zuschauen, wenn Irrlehre sich durchsetzen will. Kämpfen, das heißt nicht schweigend zulassen, wenn Sünde sich breit macht. Auch Gemeindezucht etwa ist Teil eines geistlichen Kampfes. Kämpfen, das heißt nicht aufgeben, wenn ein Dienst mich in unerwartete Probleme hineinführt. Und kämpfen, das bedeutet nicht einfach laufen lassen, wenn ich sehe, dass sich jemand immer weiter und weiter und weiter von der Gemeinde entfernt. Sondern kämpfen heißt dann auch, dass ich ihm nachgehe, dass ich frage, was ist los, wie kann ich dich gewinnen, wo liegt das Problem, ich will um dich kämpfen, dass du bei uns bleiben kannst. Vertrauen und kämpfen. Aber kämpfen heißt dann auch Widerstand leisten. Widerstand leisten, wenn das Falsche durchgesetzt werden soll. Und dann gerade rechtzeitig schickt Gott, Vers 9, eine ermutigende Entwicklung. Schauen Sie hin. Als nun unsere Feinde erfuhren, dass ihr Plan zu unserer Kenntnis gekommen war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, weil sie nämlich aufgepasst hatten, kehrten wir alle wieder zu der Mauer zurück, ein jeder an seine Arbeit. Jetzt kann's weitergehen. Sie haben es zurückgeschlagen. Durch Vertrauen und Kämpfen, durch Beten und Arbeiten. Aber Nehemia ist alles andere als blauäugig. Nehemia weiß, das war jetzt ein Etappensieg, aber es war noch nicht das Ende der Schlacht. Es war erst ein Etappensieg. Und darum ordert er schließlich, dass noch eine dritte Doppelstrategie beachtet wird. Erstens beten und arbeiten, zweitens vertrauen und kämpfen. Und das dritte sehen wir uns jetzt zum Schluss an, ab Vers 10. Lesen wir noch einmal ab Vers 10. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, arbeiteten aber so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so, also mit Schwert. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Und dann haben wir Vers 13 vergessen, den lese ich Ihnen jetzt noch vor. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Und jetzt geht's wieder weiter mit Vers 14. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, im Ernstfall, dorthin sammelt euch zu uns. Und dann kommt's, unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen. Haben Sie es gemerkt? Das ist die dritte Doppelstrategie und die lautet schlichtweg aufbauen und abwehren. Aufbauen und abwehren. Also die eine Hälfte der Leute war dabei, den Bau fertig zu machen und Handlanger gehörten dazu, die ihnen das Material brachten. Und die andere Hälfte der Leute stand schwer bewaffnet dahinter und passte auf, dass die nicht angegriffen wurden. Und diejenigen, die bauten, teilten sich nochmal in zwei Gruppen. Da waren einmal die Handlanger, die das Baumaterial heranbrachten. Die hatten in einer Hand, machten sie ihre Arbeit und in der anderen hatten sie aber die Waffe, um das Material jederzeit zu verteidigen. Und dann hatten sie die Leute, die wirklich die Maurerarbeit taten und die hatten ihre Waffe immerhin umgeschnallt. So praktisch hat Nehemia das organisiert. Und das ist die dritte Doppelstrategie, die heißt aufbauen und abwehren. Im Übrigen hat Charles Haddon Spurgeon nach diesem Prinzip seine berühmte Zeitschrift benannt. Diese Zeitschrift hieß im Englischen Sword and Trowel. Schwert und Kelle. Nach diesem Beispiel benannt. Wir brauchen beides. Wir müssen aufbauen und wir müssen abwehren und das Falsche verteidigen. Und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Manche Christen, die wollen am liebsten nur verteidigen. Die sind ständig im Kampf mit irgendeiner Irrlehre, für die geht die gesamte Theologie auf in Apologetik. Und sie vergessen dabei, dass es ungemein wichtig ist, auch zu evangelisieren, seelsorgerlich zu beraten, zu trösten, aufzubauen. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, wir müssen positiv Gemeindeaufbau machen. Wir müssen das Evangelium verbreiten. Und darüber vergessen sie, dass es zum Schutz des Evangeliums und des Gemeindeaufbaus gehört, diesen Gemeindeaufbau auch gegen die Unterwanderung und gegen die falschen Lehren und gegen die Aufweichung zu schützen. Es gehört beides zusammen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Evangelisation und wir brauchen die Apologetik. Wir brauchen die Seelsorge und wir brauchen den lehrmäßigen Kampf. Eines geht nicht ohne das andere. Wir müssen aufbauen, das Gute und Richtige, was der Herr schenkt, und wir müssen abwehren, das Falsche und Bedrohliche, was das Gute unterwandern und zerstören will. Und bei Nehemia sehen wir hier, wie wunderbar beides zusammengehört und sich beides ergänzt. Das gehört untrennbar zusammen, wie Zwillinge. Natürlich sind die Begabungen in der Gemeinde unterschiedlich verteilt. Manche Leute sind geborene Apologeten und die sollen das dann auch tun. Das kann nicht jeder. Und es kann auch nicht jeder in einer Weise missionarisch mit Menschen reden, wie das andere in einer ganz besonderen Begabung vermögen. Aber beide Pole bedürfen einander. Und jeder Christ soll beides bejahen und beides unterstützen und sich fragen, Herr, wie kann ich auf der einen und auf der anderen Seite möglichst bei beiden meinen Beitrag leisten zum Bau deiner Gemeinde? Wir brauchen die Kellen und wir brauchen die Schwerter. Wir brauchen den Aufbau und wir brauchen den Abwehrkampf. Und nur wenn beides da ist, kann eine Gemeinde gesund und solide im Sinne ihres Herrn wachsen. Und Nehemia macht uns das vor, Kelle und Schwert. Das Gebet ist beides. Das Gebet ist Kelle und dient dem Aufbau, aber das Gebet ist auch Schwert und Kampf. Paulus hat einmal gesagt, helft mir kämpfen durch Beten. Auch in der Auseinandersetzung mit dem Falschen und der Irrlehre und der Unterwanderung der Wahrheit unseres Herrn ist das Gebet zentral. Die Bibel ist auch beides, Kelle und Schwert. Der Herr hat uns die Bibel gegeben, dass wir durch die Verkündigung seiner Wahrheit, die er dazu gebraucht, Menschen zum Glauben zu führen und Menschen im Glauben wachsen zu lassen, Gemeinde aufbauen. Und gleichzeitig hat unser Herr uns gezeigt, wie die Bibel seine stärkste Waffe war in der Auseinandersetzung mit dem Teufel, als er ihm auf seine Versuchungsschritte hin immer mit einem Wort der Heiligen Schrift entgegentrat. Kelle und Schwert, beides ist die Bibel. Und der Herr selbst hat uns das Vorbild gegeben, diese Heilige Schrift in beiderlei Hinsicht zu gebrauchen. Ein anderer englischer Pastor, Thomas Guthrie, hat es folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, die Bibel ist eine Schatzkammer voller himmlischer Waffen. Aber sie ist auch ein Laboratorium mit unfehlbar wirksamer Medizin. Sie ist eine Mine mit unausschöpflichen Bodenschätzen. Sie ist eine Landkarte für jede Straße, eine Seekarte für jedes Meer, eine Medizin für jede Krankheit, eine Salbe für jede Wunde. Der Herr hat uns ausgerüstet. Und er hat uns diesen Auftrag gegeben. Und auch wir als Gemeinde hier in Hannover haben das in diesen 10 Jahren immer wieder erfahren dürfen, dass der Herr uns an beiden Stellen herausgefordert hat, dass es darum ging, aufzubauen, aber dass es auch immer wieder darum ging, abzuwehren, wenn dieser Aufbau angegriffen wurde. Wir brauchen da wirklich seine Leitung und seine Hilfe und seine Weisheit, dass wir die Situationen jeweils richtig durchschauen. Was ist wann dran? Und darum brauchen wir das Gebet, dass der Herr uns wirklich führt und dass er uns immer wieder den Blick dafür gibt, was ist jetzt geboten und wo sind wir jetzt gefordert. Ich komme auf die Zielgerade. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wo der Herr Jesus Christus seine Gemeinde baut, da wird es immer Widerstände geben, bis er wiederkommt. Das wird sich nicht ändern. Von der Bibel her ist das ganz klar. Und an diesem Beispiel des Nehemia, da dürfen wir diese geniale und praktische dreifache Doppelstrategie lernen. Und wir wollen den Herrn bitten, dass das uns immer mehr zur zweiten Natur wird, dass wir so leben, dass wir so arbeiten, dass wir so reagieren. Wenn Druck kommt, beten und arbeiten. Vertrauen, die Sache an den Herrn abgeben und kämpfen. Und in dem Ganzen, im Blick auf die Gemeinde, aufbauen, das Evangelium treiben, Gemeindebau in jeglicher Hinsicht, die von der Bibel her geboten ist, fördern und zugleich verteidigen, abwehren, Apologetik betreiben, die Auseinandersetzung nicht scheuen, wo es nötig ist. Hüten wir uns vor den Alternativen. Und dann der letzte Vers. Wer so leben will, ihr Lieben, der muss wozu bereit sein? Was zeigt uns Nehemia hier am Schluss? Vers 17. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ein jeder hatte seinen Spieß zur Rechten. Wir zogen unsere Kleider nicht aus. Einsatz, ohne Einsatz geht es nicht. Ohne die Bereitschaft, Opfer zu bringen, geht es nicht. Natürlich, Bruder Norzig hat das ja auch in seinem Eingangsgebet heute gesagt, natürlich, der Herr braucht uns nicht. Er kann seine Sache ohne uns machen, wenn er will. Er hat uns nicht nötig. Aber er will uns einbeziehen in diesen Dienst. Er will uns gebrauchen beim Aufbau seiner Gemeinde. Und dazu erwartet er von uns, er schenkt uns ja auch die Kraft dazu, dass wir bereit sind, wirklich Einsatz zu bringen. Ohne Opfer kann keine Gemeinde wachsen. Und das meint jetzt nicht nur die Opfer im Finanziellen, das sicherlich auch. Aber auch die Opfer in dem Bereich von Zeit, von Kraft, Verzicht auf Bequemlichkeit, Verzicht auf eigene Interessen, die sich immer wieder so davor schieben wollen. Wir brauchen, dass der Herr uns das schenkt, dass wir bereit sind, uns auch hineinzuopfern in sein Werk. Und das heißt nicht Dauerstress. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Kräfte sammeln dürfen und sollen. Ich ermutige jeden, ausreichenden Urlaub zu fahren, um sich gut zu erholen. Und bei Nehemia war es ja auch nur für kurze Zeit während des Höhepunkts dieser Auseinandersetzung. Später haben sie die Klamotten ja auch wieder ausgezogen. Später haben sie auch wieder vernünftigen Nachtschlaf bekommen. Aber in dieser Situation ging es nicht anders. Und wenn Nehemia gesagt hat, Leute, das wird mir alles ein bisschen zu viel und ich möchte auch nachdem diese Auseinandersetzung vorbei ist, nicht gleich an einem Herzinfarkt sterben und 3 Grad zurückgedreht hätte er seine Aufgabe wahrscheinlich nicht wahrnehmen können. Ich muss an Walter Künneth denken, den Theologen, der in Zusammenarbeit mit der Bekennenden Kirche damals auch versucht hat, den Nazis zu widerstehen. Und plötzlich gab es die Notwendigkeit, schnell dieses Buch gegen Rosenberg zu schreiben. Gegen das Mythosbuch von Rosenberg. Und die Zeit drängte. Und Künneth hat dann im Nachhinein, er war sehr bescheiden, es kam nur so am Rande durch, deutlich gemacht, ja, dass er in dieser Zeit auch kaum geschlafen hat. Dass die Zeit drängte, das Buch musste fertig werden und Gott gab die Kraft. Aber er konnte jetzt nicht sich in sein Gelehrtenstübchen zurückziehen und sagen, na gut, ich arbeite heute mal 2 Stunden dran und dann gehe ich wieder einen halben Tag spazieren und dann kehre ich wieder an mein Buch zurück. Er musste da durch. Es ging nur durchs Opfer, aber der Herr hat ihm die Kraft gegeben und dieses Buch hat dann auch manchem geholfen in der Auseinandersetzung mit der antigöttlichen Ideologie des Nationalsozialismus. Auch der Herr Jesus hat seinen Jünger immer wieder in die Ruhe geführt, das gehört auch dazu. Auch wir brauchen dann immer wieder Phasen, wo wir durchpusten können, wo wir einfach Ruhe haben zum Beten, zum Gespräch mit unseren Lieben, zum Heraustreten aus der ersten Kampfesreihe. Aber es geht dem Herrn um unsere Haltung, um unsere Bereitschaft zur Hingabe, so wie wir das hier bei Nehemia in dieser zugegeben extremen Situation sehen. Und lasst uns den Herrn darum bitten, dass er uns das auch immer wieder schenkt. Für die Aufgaben, an die er uns stellt. Dass er uns immer wieder bereit macht, dieses Opfer fröhlich zu bringen. Denn das erleben wir doch auch, dass der Herr uns unendlich viel Freude dann auch schenkt in diesen ganzen Auseinandersetzungen, wenn wir merken, er trägt uns durch. Und dass, wenn wir uns einsetzen durften, uns das ja auch im Nachhinein dankbar macht und wir auch manche geistliche Erfahrung darin sammeln und auch durch Gottes Gnade manchen geistlichen Sieg darin erleben dürfen. Und darum lasst uns auf den Herrn sehen. Und lasst uns das nie vergessen, wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir sehen das manchmal nicht, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Wir kommen uns manchmal wie die Verlierer vor. Wir fühlen uns manchmal an die Wand gedrängt und schlichtweg überfordert. Aber wir dürfen wissen, der Herr hat bereits gesiegt. Das ist so ähnlich wie in jener Situation im Zweiten Weltkrieg. Der war noch nicht zu Ende. Und dennoch konnte der amerikanische Präsident 1944 sagen, wir haben gesiegt. Nach der Landung in der Normandie. Weil von jetzt ab der Nachschub unbegrenzt möglich war. Und es seitdem nur noch eine Frage der Zeit gewesen ist, wann sie den militärischen Sieg davontragen würden. Dieser Sieg wurde erst 1945 dann besiegelt. Aber 1944, ein Jahr vorher schon, konnte der Präsident sagen, wir haben gesiegt. Und so gilt das seit der Auferstehung unseres Herrn Jesus. Seitdem gilt, wir haben gesiegt. Er hat den Tod und den Teufel und die Hölle und alle Mächte der Finsternis besiegelt. Noch sehen wir diesen Sieg nicht. Noch kann der Teufel einige Rückzugsgefechte durchführen. Noch kann er auch die Gemeinde Jesu immer wieder auf unterschiedlichste Weisen angreifen und durcheinander schütteln. Aber wir dürfen wissen, die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Das Ende des Kampfes ist abzusehen. Und der Sieg steht jetzt schon fest. Und unser Herr hat versprochen, uns, bis man diesen Sieg endgültig sieht, uns wirklich durchzutragen und uns niemals im Stich zu lassen. Und darum lasst uns das mitnehmen, auch auf den Weg in die Herausforderung der nächsten Jahre. Was hier in Vers 8 stand in Kapitel 4. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Und wenn die nächste Krise kommt, lasst uns das einander zurufen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Und lasst uns bedenken, was das heißt. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. So wollen wir wirklich getrost in die nächsten 10 Jahre hineingehen. Es ist gut, dass es nicht auf uns ankommt. Es ist gut, dass nicht wir Unsicherheitskandidaten die nächsten 10 Jahre gewährleisten müssen, sondern dass unser Herr das tut, dass er versprochen hat, seine Gemeinde zu erhalten und zu tragen. Und dass wir deswegen in dieser Haltung getrost nach vorne gehen dürfen. Nun aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.